bei Jesus gehalten, Johannes 21, ab Vers 15 bis Vers 19. Der Auferstandene in der Begegnung mit seinen Jüngern am See Genezareth. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Johannes bemerkt ausdrücklich am Schluss dieses Abschnittes, des ersten Abschnittes, dass das dritte Mal ist, dass der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet. Das erste Begegnung wird uns in Kapitel 20 ab Vers 19 berichtet, am Abend aber des ersten Tages, als die Jünger versammelt waren, die Türen verschlossen, kam Jesus und trat mitten unter sie. Diese erste Begegnung bringt die Jünger in Bewegung wieder. Aus der Furcht zur Freude. Und stellt ihnen den Auftrag vor: Ihr sollt meine Zeugen sein. Ich sende euch. Die zweite Begegnung ist die Begegnung mit dem Thomas. Er war nicht dabei bei dieser ersten. Und nun bei der zweiten Begegnung, da wird das vertieft. Es ist ganz gewiss, Jesus ist auferstanden. Thomas sagt ja ausdrücklich: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Das ist eigentlich eine tiefe Vergewisserungsgeschichte. Der Thomas-Dienst. Und jetzt die dritte Begegnung. Und hier ab Vers 15 wird das zu einer sehr persönlichen Begegnung. Jesus und Simon Petrus. Eine persönliche Begegnung. Das gilt für jeden von uns. Glaube kann man ja nicht vererben. Glauben kann man nicht lernen. Sondern Glaube entsteht in dieser persönlichen Jesusbegegnung. Es gibt keinen Glauben aus zweiter Hand. Es gibt nur Glaube aus erster Hand. Dass er in mein Leben hineintritt. Dass er seine Wirklichkeit vor mich hinstellt und jetzt kann, darf und soll ich Antwort geben. Jetzt geht es um mich. Jeder Christ kommt aus solch einer persönlichen Begegnung. Auch wenn man in einer frommen Familie aufgewachsen ist, über viele Jahre, es kommt dieser Augenblick, wo ich selber sagen soll: Ja, Herr Jesus, ich vertraue dir. Deshalb schon das Wort aus dem Propheten Jesaja, Das gilt zwar zunächst Israel, ist aber die Überschrift im Neuen Testament über die Jesusbegegnungen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ganz persönlich. Und so sagt er es ja auch den Jüngern zu: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der Name bezeichnet dich und mich als unverwechselbare Person. Ich bin persönlich gemeint. Glaube gibt es nicht aus zweiter Hand, sondern das ist diese Begegnung. In ganz anderem Zusammenhang, ich war ja die ersten Wochen des Januar in Indien, habe wieder viel gesehen und erlebt, auch diese Krafttaten Jesu, wie er völlig ohne Umwege und ganz direkt handelt, heilt, Menschen hilft. Ich kam zurück und am gleichen Tag noch kam jemand, der hatte eine schwere Krankheit diagnostiziert. Und wir haben das so gesprochen und plötzlich habe ich gesagt, du, ich mache es jetzt so, wie ich es noch vorgestern in Indien gemacht habe. Und habe die Hand aufgelegt und zu Jesus gesagt, Herr Jesus, du siehst diese Situation, du weißt darum und du hast Kraft und Macht, du kannst eingreifen. Eigentlich sollte die Person dann zur Operation ins Krankenhaus. Und am nächsten Tag, kurz vor Mittagessen, klingelt sie, steht wieder da. Und ich sage, ja, wie? Ist jetzt passiert? Und sie sagt, ich war im Krankenhaus, die waren vorbereitet zur Operation, es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Sie haben mich heimgeschickt, haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie wir auf die Diagnose gekommen sind. Dieses ganz persönliche Erleben, dieses kindliche Vertrauen, diese persönliche Begegnung, jetzt wird Vergangenheit bereinigt. Die Verleugnung. Petrus tritt jetzt in die Seelsorge Jesu. Wir brauchen diese persönliche Begegnung. Die ist nicht nur am Anfang des Glaubens, sondern dass wir immer und immer wieder so allein und direkt vor ihm stehen, dass er unser Leben durchleuchten, durchsichten kann und dass er dann wieder Klarschiff macht bei uns. Wir können nicht im Kampf des Glaubens, im Ringen des Glaubens stehen, ohne dass wir den Rücken frei haben. Man kann nur kämpfen, wenn man den Rücken frei hat und das weg ist. Das tut Jesus jetzt mit dem Petrus. Und das ist die dritte Frage, dritte Punkt bei dieser persönlichen Begegnung. Da wird es jetzt ganz grundsätzlich. Wie geht Jesus mit Versagern, mit Sündern um? Das ist eine existenzielle Frage, auch für uns. Wie geht Jesus mit Versagern, mit Sündern um? Für den irdischen Jesus war es klar, ich bin gekommen, Sünder zu suchen und zu retten. Das hat er immer und immer wieder gesagt und immer wieder getan. Aber jetzt ist ja eine andere Situation. Der Petrus war 3 Jahre lang bei ihm, Tag um Tag, in engster Nähe mit Jesus. Und hat jämmerlich versagt, als es drauf ankam, zum ersten Mal wirklich drauf ankam, als ihn Jesus bitter nötigst gebraucht hätte. Da hat der Petrus zunächst geschlafen. Sie schliefen alle ein, die drei. Und dann ist er geflohen. Und dann hat er sich das von der Ferne noch angeschaut. Und dann hat er sich radikal von Jesus losgesagt. Wie geht Jesus mit solchen Versagern um? Mit Sündern.
der Auferstandene jetzt, mit solchen, die schon lange beim Namen gerufen sind, die mit ihm leben. Wir alle, die wir Christen sind, die wir Jesus als unseren Herrn bekennen, wir sind immer und immer wieder solche Versager. Wir sind und bleiben Sünder. Jeder von uns. Allerdings, es gibt einen großen Unterschied. Paulus führt es aus im Römerbrief, oder wie es dieses Bibelwort sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde nicht Sklave. Was kennzeichnet einen Sklaven im Unterschied zum freien Mann? Er muss. Der Sklave hat gar keine Wahl, sondern der Sklave muss. Der natürliche Mensch, der muss sündigen, das ist seine Art, das steckt in ihm, das kommt aus ihm heraus, das tut er. Er hat eigentlich gar keine andere Wahl. Die Sünde wohnt in mir. Sie ist in meinem Leben da. Beim geistlichen Menschen, bei dem, der Jesus gehört, wer wohnt da? Im Herzen. In uns ist ausgegossen der Geist Gottes. In uns wohnt der Geist Gottes, nicht die Sünde. Das ist schon ein großer Unterschied. Im natürlichen Menschen wohnt die Sünde. Ich sage es abgekürzt, Sünde meint jetzt nicht das ganze Moralische, sondern im natürlichen Menschen wohnt die Selbstliebe. Das ist ja die Wurzel aller Sünde. Die Selbstliebe. Wie heißt es in diesem Lied? Erst komm ich und dann komm ich. Wie geht's weiter? Pausenlos geht es um mich. Und weil ich mir so entscheidend wichtig bin, daraus folgert alles andere. Weil ich mir so wichtig bin, darum sage ich zum Beispiel böse Worte zum anderen. Weil ich mir so wichtig bin und nicht herauskommen soll, wie ich auch bin, darum lüge ich. Weil ich mir so wichtig bin und meine Ziele erreichen will, der Volksmund sagt, darum gehe ich über Leichen. Alles kommt aus diesem Unwahrscheinlichen, dass ich mir entscheidend wichtig bin. Und jetzt mit dem Geist Gottes, der in mir ist, da hat sich etwas gewandelt. Jetzt bin nicht mehr ich mir entscheidend wichtig, sondern das, was Jesus will. Das, was Jesus will. Das ist ein Unterschied. Ein erster, ganz wichtiger Unterschied. Ich bin nicht mehr bestimmt in allem, was ich denke, tue, mache, von mir selber, sondern jetzt frage ich, Herr, was willst du? Was ist für dich wichtig? Was willst du mit mir tun? Die Sünde ist immer noch in meinem Leben da, aber nicht mehr kommt sie aus mir heraus, sondern sie kommt an mich heran. So wie in der ersten Situation. Das war nicht, weil die Eva, weil in ihr die Sünde wohnt, das Begehren, das sie von der Frucht genommen hat, sondern weil sie verführt wurde von außen. Die Sünde kommt von außen und findet immer und immer wieder in meinem Leben Einfallstor. Kann sich festsetzen. Noch einmal das Bild, ich kann ein Blumenbeet noch so sauber herrichten. Nach einiger Zeit sprießt das Unkraut wieder. Das kommt nicht aus dem Boden, sondern ist der Same, der herbeifliegt. Und der sich da niederlässt, ist ein ganz kleines Körnchen und nach einiger Zeit ein kleiner Trieb und dann wächst auf und nach, wenn man es nicht rausmacht, ist alles wieder voller Unkraut. Paulus sagt in Römer 7, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach meinem inwendigen Menschen. Also das, was mich treibt vom Innersten heraus, ist die Freude am Willen Gottes. So heißt es in Vers 22, Römer 7, 22 und jetzt Römer 7, 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Er unterscheidet hier sehr genau der inwendige Mensch und der Leib dieses Todes, meine Glieder. Das, was diesen körperlichen Leib zusammensetzt. Er sagt genau das Gleiche, was Jesus sagt. Jesus sagt, die Sünde, die sitzt in deinen Gliedern, die kommt an dich heran und du ergibst dich ihr. Das sind diese Worte, wo wir immer wieder den Atem anhalten. Wenn dich dein rechtes Auge ärgert, ist ein Glied, dann reiß es heraus. Wenn dich deine rechte Hand ärgert, dann hau sie ab. Der inwendige Mensch hat Lust, ist ausgerichtet auf den Willen Gottes, aber in meinen Gliedern bin ich immer und immer wieder der Sünde zugeneigt. Und da setzt die Versuchung bei jedem von uns an. Glieder ist jetzt nicht nur hinreichend beschrieben mit Hand, Fuß, Auge, Zahn, was weiß ich, sondern Glieder meint den natürlichen Leib. Mit all seinen Regungen, Sehnsüchten, mit all den Gefühlen, mit dem seelischen, körperlichen, alles, was da drin ist. Und da setzt die Sündenversuchung an. Das macht der Jesus sehr deutlich. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, wer in seinem Herzen von seinem Bruder sagt, du nah, wer Groll gegen ihn hat. Aus meinem Sehen, aus meinen Augen, durch meine Augen kommt sehr viel, was mich versucht zur Sünde. Sehr viel. Das weiß jeder von uns. Durch mein Hören kommt sehr viel. Wichtig dabei ist, nicht ich plane die Sünde, ich will die Sünde, ich setze sogar Anstrengung dafür ein, sondern es kommt über mich. Noch einmal das Wort von Fritz Grünzweig, er hat immer gesagt, beim natürlichen Menschen, da geschieht die Sünde fahrplanmäßig. Ist das immer eingeplant, ist das immer mit dabei. Beim geistlichen Menschen ist Sünde ein Betriebsunfall. Ein großer Unterschied. Ist ein großer Unterschied. Ob das fest eingeplant ist, ob ich damit rechne, dass ich gar nicht anders kann und will, das tue ich. Oder ob es immer wieder geschieht und über mich kommt. Und ich habe mich dagegen zwar gewehrt, aber ich bin erlegen. Das ist beim geistlichen Menschen die Sünde. Nicht ich will, ich plane, ich setze Kraft dafür ein, sondern es kommt über mich. Ihr kennt die Geschichte, der Karl ist bei einer Evangelisation Christ geworden. Dann fragen die nach einiger Zeit seine Kameraden und sagen, so Karl, jetzt bist du also ein echter Christ. Ja, sagt er, ich bin ein Christ, ich kenne Jesus, ich lebe mit ihm. Ja, dann sündigst du nicht mehr. Doch, sündige auch noch. Und dann lachen sie und sagen, ja, was hat's denn für einen Sinn? Was hat's für einen Sinn? Und dann hat der Karl geantwortet, wisst ihr, früher, da suchte ich die Sünde. Und heute fliehe ich vor ihr, aber sie holt mich manchmal ein. Riesenunterschied. Genauso beim Petrus. Petrus wollte etwas ganz anderes. Petrus hat nicht Kraft eingesetzt, um zu sündigen. um Jesus abzusagen. Das krasse Gegenteil, er hat gesagt, wenn dich alle verlassen, ich bleib auf jeden Fall da. Petrus wollte mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Einsatz, mit seinem ganzen Willen, mit seiner ganzen Liebe ganz eng bei Jesus bleiben. Das hat er hundertprozentig vorgehabt. Aber als er dann sieht, bei Petrus kommt die Versuchung durch die Augen. Er sieht den Jesus, der sich nicht wehrt. Er sieht den feigen Jesus, der alles mit sich geschehen lässt. Und darum sagt der Petrus ab. Da bricht seine alte Art durch. Wir bleiben als Christen, jeder von uns, immer in der Versuchung, dass wir ja nie behaupten, da seien wir drüber weg. Stimmt nicht? Wer sagt, ich nicht, ich sündige nicht, da bin ich drüber hinweg. Bei mir kannst du hundertprozentig damit rechnen, dass bei mir in Sachen Sex alles in Ordnung ist. Wer so spricht, der tappt in die Petrusfalle. Der tappt in die Petrusfalle. Wer sagt, bei mir auf gar keinen Fall, könnte alles geschehen, aber in Geldingen bin ich hundertprozentig korrekt, der tappt in die Petrusfalle. Wer sagt, da bin ich längst drüber weg, ich bin so ein demütiger Mensch geworden, bei mir hat der Teufel keine Möglichkeit mehr, mich an der Ehrsucht zu versuchen. Der tappt in die Petrusfalle. Ich habe ausdrücklich diese drei Felder genannt, weil das die sind, die in unseren Gliedern, wo wir am leichtesten versuchlich sind, bei der Ehrsucht, beim Geld und im Umkreis der Geschlechtlichkeit. Da kann man immer nur bitten, Herr Jesus, ich möchte mich an dich halten. Du siehst meinen Willen. Gib mir, gerade in der Stunde der Versuchung, wenn die kommen wird in meinem Leben, gib du mir das Ziehen deines Geistes. Gib's mir. Wenn das so ist, wir sind und bleiben versuchliche Sünder, dann gibt es 5 Arten, mit dem umzugehen. Die erste Art, ich resigniere und sage, so ist halt. So ist halt. Kann man nichts machen. Gehört dazu. Gibt manche Christen, die finden sich mit ihrem Versagen ab. Sagen, na, so ist halt. Kann man nichts mehr machen. Das ist zum Beispiel dieser Satz, wenn ich so leicht sauer werde oder wütend oder dann sage ich halt, so bin ich halt. Ich resigniere. So bin ich halt. Kannst nichts machen. Ich habe schon so oft probiert. Die Wurzel liegt schon in dem Satz, ich habe schon so oft probiert. Resignieren. Die zweite Möglichkeit ist die, die wir im Korintherbrief lesen, dass die Korinther sagen, das ist eigentlich völlig unerheblich, was diese Glieder tun. Wir gehören dem Herrn, wir sind Errettete und was dieser Leib tut, das hat er keinen Einfluss mehr drauf. Uns ist alles erlaubt. Unsere Rettung ist klar. Auch da, viele Christen kommen immer wieder in die Gefährdung, so zu denken, ja, ist ja im Grunde egal, ich bin ja ein Christ und was ich da tue, das wird es ja nicht beeinträchtigen. Aber der Geist Gottes mahnt in uns und sagt uns das immer wieder, nee, so ist es nicht. Wir werden unruhig. Die dritte Möglichkeit, wir treten entschlossen an zum Kampf. Zum Kampf gegen die Sünde. allzu schnell und allzu oft wird aus dem Kampf dann Krampf. Ich verkrampfe mich. Muss dann ständig beobachten, auf der Lauer liegen, wo ist die Versuchung, was könnte sein, und mich dagegen wappnen und wehren. Das gibt ein krampfhaftes Christsein. Nicht umsonst steht es in der Bibel, fliehe die Sünde. Fliehe die Sünde, nicht kämpfe, fliehe. Fliehe die Sünde, geh weg von den Orten und Gelegenheiten, wie heißt es im Psalm 1, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Dass ich das in meinem Leben schon beachte und beobachte. Wir haben zum Beispiel beim Fernsehen, haben die Kinder nach einiger Zeit gesagt, ich weiß nicht, wie viele Kanäle da kommen, da gibt es ganz komische Kanäle, da kommen abends, nachts, kommen da ziemlich deftige Filme. Dann haben sie gesagt, das ist eigentlich blöd. Da gibt es doch ein Gerät, so ein Dekoder oder was weiß ich, wie das heißt. Auf jeden Fall kann man diese Programme einfach wegtun. Und dann haben sie es zur Mama gesagt, ihr erklärt, wie man die Programme wegtut, und haben gesagt, da musst du irgendeine Zahl eingeben. Und die merkst du dir, wenn wir es irgendwann mal brauchen, wenn ein guter Film kommt, dass man es wiederholen kann. Meine Frau hat das gemacht, diese Programme da alle weggesperrt, die Zahl eingegeben, und dann hat sie die Zahl vergessen. Sie ist weg. Fliehe die Sünde, fliehe sie. Die vierte Möglichkeit, mit dem umzugehen, dass ich immer wieder schuldig werde als Christ, ist, ich werde ein Heuchler. Ich tue vor den Leuten, wie wenn alles in Ordnung wäre. Ich gebe es nicht zu, ich verberg's. Ich führe praktisch ein Doppelleben. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen ein Doppelleben führen. Jetzt will ich gar nicht mal nur von Christen reden, da von angesehenen Frauen und Männern, und plötzlich kommt da etwas heraus. Heute steht wieder in der Zeitung bei einem Staatsanwalt, und ist ja nun ein Vertreter der Staatsgewalt, der da ständig in Prozessen auftritt, wurde eine ganz große Sammlung von Kinderpornos gefunden. Ein Doppelleben geführt. Ist auch einmal eine Frage wert für dich und mich. Wo führe ich eigentlich ein Doppelleben? Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die reines Herzen sind. Durchsichtige Leute. Durchsichtige Leute. Die fünfte Möglichkeit, wenn ich dieser Erkenntnis zustimmen muss, ich bin immer wieder ein Sünder, ich werde schuldig, ich gehe in die Behandlung zu Jesus. Das ist die hier geschieht. Das Herrliche, so geht Jesus mit Versagern um, dass er sie in Behandlung nimmt. Dass ich kommen darf und das sagen darf und aussprechen darf. Wie behandelt Jesus jetzt das Versagen, die Sünde des Petrus? Wir machen zunächst drei Beobachtungen, ganz zurückhaltend, einfühlsam. Jesus stellt den Petrus nicht vor allen anderen Jüngern bloß, sondern er redet ganz persönlich mit ihm. Er macht das, was er selber da gesagt hat in Matthäus 18. Wie sollen wir Christen mit einem Menschen umgehen aus der Gemeinde, der schuldig geworden ist? Was sollen wir tun? Was sagt Jesus? Der erste Schritt heißt, unter vier Augen. Geh zu ihm, rede mit ihm. Der zweite Schritt, nimm noch einen oder zwei mit. Der dritte Schritt, dann rede das vor der Gemeinde. Und der vierte Schritt, dann sei er dir wie ein Zöllner und Sünder, dann gehört er nicht mehr so dazu, aber ihr werbt noch um ihn. Matthäus 18. Ganz wichtig in dieser Kette ist die Verschwiegenheit. Die Verschwiegenheit. Das ist ein ganz hohes Gut, ich nenne es einmal das Beichtgeheimnis. Dass der andere sicher sein kann, was unter vier Augen geredet wird, kommt nicht in die Öffentlichkeit. Auch was unter sechs oder acht Augen geredet wird, in diesem kleinsten Kreis, kommt nicht in die Öffentlichkeit. Viel in unseren Gemeinden geht kaputt, weil wir nicht schweigen können. Weil wir nicht schweigen können. Es ist wichtig, sehr wichtig, dass an dieser Stelle unter uns das immer klarer wird, wenn es um diese Frage geht, wie gehe ich mit dem Versagen des anderen um, dass wir da unter dem ersten Gebot des Schweigens, der Diskretion stehen. Sonst kann sich zum Beispiel in einem Hauskreis keine Atmosphäre des Vertrauens einstellen. Ihr müsst das in eurem Hauskreis, ich sage das mal so praktisch, ihr müsst in eurem Hauskreis das miteinander einmal ganz klar stellen, wenn wir uns treffen und wenn wir uns öffnen, auch mit dem, was wir an Problemen und Versagen haben und das aussprechen, das kommt nicht aus diesem Zimmer heraus. Jesus nimmt sich den Petrus persönlich. Das ist die erste Beobachtung. Wenn ich es von mir sage, das ist ja etwas, was wir als Pfarrer dann ausdrücklich in unserer Ordination geloben, versprechen, was ganz grundsätzlich da ist, das Beichtgeheimnis. Dass jeder ganz gewiss sein darf, das, was er unter vier Augen sagt, was er bekennt, was er ausspricht, das bleibt hier. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man selber das ja verarbeiten muss und so. Deshalb, ich habe immer wieder ein Gebet, das ist aber nicht nur, wenn man so Pfarrer ist, wichtig, sondern für jeden von uns wichtig in der Begegnung mit anderen Menschen, gerade wo man ihr Versagen sieht und weiß drum, ich bitte um die Gnade des Vergessens. Dass wenn jemand bei mir war und hat mir etwas gesagt, das bewegt mich manchmal sehr tief, dass ich dann immer wieder bitte, Herr, jetzt nimm mir das weg. Und es ist so, Jesus tut das. Ich kann einem Menschen dann wieder begegnen, nicht am nächsten Tag, aber nach einiger Zeit. Und es kommt nicht sofort blitzartig wieder. Sondern ich habe es vergessen. Ich konnte es weglegen. Die zweite Beobachtung, wie geht Jesus mit Versagen um? Er macht dem Petrus keine Vorwürfe. Keine Beschuldigungen, sondern er macht eine Weiterführung. Er gräbt nicht mehr in dieser alten Wunde. Er hätte ja auch so sagen können, Petrus, du kannst dir nicht vorstellen, als ich da vorm Hohepriester stand und ich habe dich dort gesehen und ich habe gehört, wie du dich verschworen hast, ich kenne diesen Menschen nicht, das hat mir das Herz zerrissen. Warum hast du in dieser Stunde, wo ich dich am bitternötigsten gebraucht habe, warum bist du nicht hergekommen? Keine Vorwürfe, keine Beschuldigungen, sondern Jesus führt ihn weiter. Allerdings macht er auch klar, es geht jetzt um diesen Schuld in deinem Leben. Das wird deutlich an dem Gebrauch des alten Namens Simon. Er hat ja zu ihm gesagt, du sollst Petrus heißen. Er redet ihn dreimal als Simon an, mit seinem Namen vor der Jesusbegegnung. Macht ihm deutlich, da hat der alte Mensch gehandelt. Und er fragt ihn dreimal. Petrus begreift das ja auch, so wie er dreimal verleugnet hat. Und das ist das Dritte. In dieser Begegnung, Jesus deckt den Kern auf, warum das bei Petrus so war. Er fragt ihn nicht, warum hast du da keinen Mut gehabt? Er fragt ihn nicht, was ist in deinem Kopf vorgegangen, sondern er fragt ihn nach der Liebe. Er fragt ihn nach der Liebe. Der Kern der Sünde ist die Selbstliebe des Petrus gewesen. Darum hat er im Garten zunächst so angefangen, Gethsemane, und hat das Schwert gezogen, weil Petrus wollte mitherrschen. Er wollte mitherrschen. Die Selbstliebe, da sitzt es bei ihm. Eigentlich findet die umfassende Bekehrung, dass das geschieht, dass der Geist Gottes in Petrus wohnt, wo findet das statt? An Pfingsten. Jetzt ist er noch auf dem Weg dazu. Er deckt den Kern der Sünde auf, die Selbstliebe. Er fragt den Petrus nicht, bereust du das? Er fragt ihn auch nicht, schämst du dich dafür? Er fragt ihn nicht, tut es dir leid, sondern er fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wie sieht's in deinem Leben im Innersten, im Kern aus? Interessant, wie Jesus nun ihn fragt. Die erste Frage heißt ja, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Was steht da dahinter, hinter diesem Lieber? Bitte? Erster Stelle, aber die Frage könnte lauten, ja, so fragt er nachher, hast du mich lieb? Warum fragt er, hast du mich lieber? Was war da vorher beim Petrus? Was war Gespräch? Wenn alle dich verlassen, ich bleib da. Petrus vergleicht sich mit den anderen Jüngern. Die mögen alle Memmen sein, die sind alle schon Versager, das sieht man denen an, aber ich nicht. Und deswegen fragt ihn Jesus zunächst ganz bewusst, hast du mich lieber? Petrus, wenn der alten Art würde jetzt antworten, ja Herr, ich hab dich lieber als alle anderen da. Er antwortet aber ganz schlicht, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er vergleicht nicht mehr. Aber er sagt auch sehr klar, ja. Ja. Wem viel vergeben ist, der hat viel Liebe. Jesus fragt, und jetzt muss man, das Deutsche gibt es nicht so genau wieder, die griechischen Worte an der Stelle einsetzen. Jesus fragt, hast du Agape? Agape ist diese Liebe, die wird eigentlich in der Bibel nur von Gott gebraucht. Eine völlig hergebende, schenkende, loslassende Liebe. Sich hergeben, ganz hingeben. Eine Liebe, die nicht auf Gegenleistung schaut. Wie heißt in Römer 5, Predigtext am Sonntag? Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Das Grundwort Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, wirklich sich vom Herzen losriss. Das Liebste, was Gott hat, gibt er für uns. Agape, die völlig hergebende Liebe. Die kann man eigentlich nur von Gott aussagen. Die können wir Menschen nicht leben, weil wir immer an uns selber gebunden sind. Weil in jedem Teil unserer Liebe ein Stück Selbstliebe dabei ist. In der elterlichen Liebe, in der ehelichen Liebe. Die ist so angelegt, dass wir uns hergeben. Das ist ja gewaltig, was eine Mutter zum Beispiel macht für ihre Kinder. Das ist gewaltig. Die gibt ihren Schlaf her am Anfang über lange Zeiten. Die gibt ihre ganze Kraft her für die Kinder. Diese hergebende Liebe ist da angelegt, aber durch unsere Eigenliebe wird sie immer wieder verzerrt. Hergebende Liebe in diesem Satz noch einmal ausgedrückt, den ich öfters bei Traupredigen verwende: Willst du glücklich werden? Heirate nie. Willst du glücklich machen? Heirate so bald wie möglich. Das ist diese Agape, die hergebende Liebe. Willst du glücklich werden? Heirate nie. Willst du glücklich machen? Heirate so bald wie möglich. Da ist etwas schon im natürlichen Menschen noch angelegt von dieser Agape. Und die bricht durch, oft und oft in der Ehe. Ich gebe mich ganz her für den anderen. Schwierig ist nur, wenn ich dann den anderen habe. Dann wandelt sich diese Liebe plötzlich. Dann kommt so viel von mir selber ins Spiel. Wisst ihr ja, was habt ihr alles als Verlobte füreinander getan? Und was tut ihr heute nach der Silberhochzeit? Da finden Wechsel statt. Im Grund soll es ganz anders sein, dass ich immer mehr das lerne, mich hinzugeben für den anderen. Das heißt deshalb auch, ihr Männer, wie sagt der Paulus, liebet eure Frauen, wachst hinein in die Agape, gebt euch her für sie, so wie der Christus sich für euch gegeben hat. Ich finde keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, ihr Frauen liebt eure Männer. Bei den Frauen, da gilt diese Grundbewegung: Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Sie sind in dieser, ich drück's einmal so aus, in dieser Beziehung der stärkere Teil, weil sie viel mehr sich hergeben für Mann und Familie. Die Männer, für die wird das ausdrücklich zum Thema gemacht, dass ihr euch dahin gebt für sie. Petrus antwortet jetzt: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Griechischen steht hier Phileo. Jesus fragt nach der Agape: Petrus, bist du in dieser dich völlig selbst aufgebenden Liebe bei mir? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich für dich Phileo habe. Das heißt eigentlich ganz wörtlich: Ich binde mich an dich, ich bin Glied bei dir. Das ist eine sehr demütige Antwort. Petrus behauptet nicht, dass er diese Agape schon hat. Denn die Agape, wo kommt denn die her? Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Agape. Und dann kommen alle die Erscheinungsformen, die Ausdrucksformen dieser Liebe. Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. So drückt sich diese Liebe aus. Petrus ist hier sehr nüchtern und demütig. Jesus fragt ihn: Hast du diese umfassende Liebe, die der Geist Gottes in einem Menschen wirkt, bist du so bei mir? Und Petrus antwortet: Herr, du weißt, ich bin bei dir, weil ich mich an dich klammere. Ich will Glied bleiben bei dir, ganz an dir hängen. Das ist die Bewegung, in der wir Christen leben. Vom Phileo zur Agape. Dass das immer mehr geschieht. Das eine ist die Vorbedingung für das andere. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Das ist dieses Phileo. Und dann, in diesem Bleiben, wandelt sich mein Leben für ihn brauchbar zum Dienst, dass ich geben kann, dass ich hergeben kann, dass das selbstverständlich wird, dass ich nicht mehr ein Christ bin, der sich selber sucht, sondern der den anderen sucht. Diese Entfaltungsformen der Liebe, das Agape, dass ich mich ganz hergeben kann, dass ich selbstlos werde. Noch einmal, das ist nicht meine Möglichkeit, ist aber ohne diese Agape gibt's kein wirkliches Christenleben. Eine ganz wichtige Stelle, die schlagen wir noch auf, Johannes 13, 33 und 34.
Liebe 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch. Das heißt, der Jesuswille ganz zusammengefasst, zugespitzt, dass ihr euch untereinander in Agape begegnet, wie ich euch in Agape begegne, damit ihr einander diese Agape erteilt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn diese Agape untereinander in der Gemeinde da ist, wo ich für den anderen eintrete. Und das zeigt sich nun mal an entscheidender Stelle, nämlich an der Stelle, wie gehe ich mit dem Sünder um? Wie ist das in der christlichen Gemeinde? Wie gehen wir miteinander um, wo wir einander Mühe machen? Petrus hat es schon einmal gefragt, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, dem Knecht, dem vergeben wir, dann hat er so vorsichtig gefragt, ist die Frage nach der Agape, Herr, reicht es, wenn man 7-mal vergibt? Das ist schon viel, gell? Wenn einer mir 7-mal mit derselben Sache auf den Wecker geht. Und Jesus sagt, nein, nein, 7-mal, 70-mal. Eigentlich, ozählig, ich nehme Eihole, so sagen unsere Kinder, das kann man nicht in Zahlen fassen. Das ist diese Haltung, die den anderen annimmt und mitträgt und bei ihm bleibt, auch dort, wo immer und immer wieder mir Mühe macht und in der Gemeinde Mühe macht. Bei uns schleicht sich so schnell immer der Gedanke ein, Mensch, es wäre so schön bei uns im Hauskreis, wenn der da etwa wäre. Dann wäre es so schön. Dann wäre es ein anderer, wenn der nicht da wäre. Der oder die, wo dir einfällt, wo bei diesem Gedanken, wenn nur der nicht da wäre, der gehört an die oberste Stelle deiner Gebetsliste. Und dann verändert sich die Haltung zu ihm. Da wächst diese Agape. Das ist in der christlichen Gemeinde der Prüffall, der wichtigste Prüffall. Wie gehen wir miteinander um, wenn jemand ein offenkundiges Versagen hat? Lassen wir den fallen? Stoßen wir ihn aus? Reden wir über ihn, über sie? Machen sie unmöglich? Oder gehen wir bewusst aufeinander zu, auch und gerade, wo der andere schuldig wird und schuldig ist? Und holen ihn wieder herein. Hast du das schon irgendwann einmal gemacht, dass du jemand
direkt drauf angesprochen hast, du, das ist falsch, die Sünde. Doch etwas, um das drücken wir uns unwahrscheinlich schnell. Wir können es zu meiner Haus schockiert. Das hätte nie gedacht. Hättest du das vermutet bei dem? Da fällt uns das leicht, aber direkt zu ihm zu gehen, zu sagen, du, das, was da geredet wird oder was ich gesehen habe oder was da geschehen ist, das ist vor Gott und Menschen nicht recht, da musst du umkehren. Wir reden uns sofort mit dem heraus, dass wir sagen, ha, bin ja auch nicht besser. Um das geht's hier überhaupt nicht. Sondern dort ist der Prüffall für diese Agape. Weil wenn ich den anderen nicht warne, nicht zur Umkehr rufe, geht er verloren, verliert er sein Heil. Und das geht's im tiefsten. Jetzt machen wir eine Pause. Zwei Dinge sind bei dieser Agape, zwei Linien noch ganz entscheidend. Die erste Linie, dass Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr in solcher Agape lebt. Das ist Erkennungszeichen nach außen. Wir denken immer, unser Erkennungszeichen nach außen ist unser Bekenntnis. Jesus ist unser Herr, Jesus ist der Herr Himmels und der Erde. Mit diesem Bekenntnis treten wir in eine große Konkurrenz zu vielen anderen Bekenntnissen. Da gibt es Millionen und Abermillionen, die beugen sich und bekennen, Allah ist allein Gott. Da steht Bekenntnis gegen Bekenntnis und dann haben viele Menschen, die sagen ja, es nützt mir eigentlich nichts, wie soll ich entscheiden, wer recht hat? Jesus sagt, das Erkennungszeichen, an dem die Menschen sehen, dass hier etwas völlig anderes ist, das ist die Agape. Dass Christen in der Begegnung, in der Nachfolge Jesu immer mehr von sich loswerden. Und die Jesusart an sich tragen. Das ist das Kennzeichen. Nicht die Liebe, das ist jetzt nicht gemeint, die Herzlichkeit nur, mit der wir miteinander umgehen, die auch. Sondern diese Agape heißt, dass Menschen anfangen zu staunen, dass da einer lebt, der ist völlig anders, als man sonst ist. An diesem Beispiel nochmal zu machen, da ist mir es am deutlichsten geworden. Dieser junge Mann, der entschieden sich zu Jesus hingewandt hat, auch mit ihm gelebt hat, wo das in seinem Leben zum Ausdruck kam. Und nun kam, eines Abends war er unterwegs, spät abends mit dem Auto, fuhr da durch die Stadt und dann wurde die Ampel rot. Er hat zunächst noch Gas gegeben und wollte drüber, aber hat dann gestoppt. Einer, der sich hinter ihm gehängt hatte, der hat gedacht, der fährt noch. Und dann hat's halt geknallt, nicht arg, aber immerhin. Normalerweise, jetzt kommt der Mensch seiner Selbstliebe und jetzt geht der Kampf los. Der Erste sagt, du bist schuldig, du bist aufgefahren. Der Andere sagt, du bist blöd, du hältst plötzlich. Jetzt geht richtig der Streit los. Und jeder ist im Recht für sich. Und jetzt steigt dieser junge Christ aus seinem Auto und sagt, Entschuldigung, wie hoch schätzen Sie Ihren Schaden? Der war ein bisschen an der Stoßstange eingedellt, bei dem, der aufgefahren ist und ein Licht kaputt und so. Und er sagt, ja, mindestens 400 bis 500 Mark. Und dann gibt ihm dieser junge Christ, geht in sein Auto, holt einen Scheck, schreibt drauf, 800 Mark und sagt, nehmen Sie Ihr Auto und lassen Sie es reparieren. Und er sagt sogar noch dazu, also Sie wissen, normalerweise, wenn wir jetzt die Polizei holen würden, wären Sie schuldig, Sie sind draufgefahren. Aber ich weiß, ich bin schuldig, ich bin ein Christ, ich möchte da nichts draus machen. Der andere, der nimmt schnell den Scheck, schüttelt den Kopf, steigt ein, haut ab. Und er hört gerade noch, wie der sagt, die ist aber ein komischer Heiliger. Der war natürlich heilfroh, so davongekommen zu sein. Nach einiger Zeit schellt bei dem jungen Mann das Telefon. Der Unfallgegner ist dran. Zunächst denkt der junge Mann, der junge Christ, es hat nicht gereicht, er will noch mehr. Aber nichts von dem, er sagt, ich habe mir viel Mühe gegeben, Ihre Adresse rauszubekommen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin seit dem Abend nicht mehr ruhig. Mich bewegt die Frage, wie kann ein Mensch so handeln? Ich muss noch mal mit Ihnen reden. Und es kommt zum Gespräch und es wird wirklich zu einem Zeugnis. Wisst ihr, von anderer Art. Die meisten von euch kennen meinen Vater nicht. Einige, ja. Aber wenn ich was von ihm erzähle, dann merkt ihr, wie tief er mich geprägt hat. Wir haben gebaut, wir wohnen ziemlich weit unten, geht ein langer Weg vor, bis dann oben die Straße kommt. Nachbarn wohnen da am Weg. Und nun hat er eine Zeit lang seinen Mülleimer immer da, freitags war, glaube ich, Müllabfuhr, an den Weg gestellt. Und der Nachbar hat sich dann ständig beschwert und gesagt, ist ein Unsinn, den Mülleimer, ich kriege mein Auto nicht richtig runter, obwohl genügend Platz war. Und mein Vater hat dann nicht viel gesagt, sondern als der nächste Freitag kam, dann hat er seinen Mülleimer genommen und den vom Nachbarn und hat ihn beide vorgestellt. Das war für mich so frappierend, weil der gelauert hat hinter der Gardine, was macht er jetzt? Stellt er wieder seinen Mülleimer dahin und dann wäre er gleich rausgekommen, hätte geschimpft und dann hat er einfach beide Mülleimer genommen und hochgetan. Diese Dinge sind es. Das war sicher nicht geplant bei ihm, sondern das war ganz normal, das kommt. Das ist diese Agape. Dass an uns deutlich wird, der verhält sich völlig anders, als sich normalerweise Menschen verhalten. Da muss etwas geschehen sein. Diese Agape hat einen Menschen verändert und verändert ihn. Das verändert uns tatsächlich. Es gibt keine andere Kraft, keine andere, die uns wirklich grundlegend verändern kann, als die Kraft des Geistes Gottes, der die Frucht Agape wirkt. Vor einiger Zeit hat ein Psychotherapeut, der viel mit Schwierigkeiten mit Ehepaaren zu tun hat, hat er gesagt, die eigentliche Hilfe würde dort liegen, wenn sich die Ehegatten dem Geist Gottes mehr öffnen würden. Die Agape. Dass mich das verwandelt, dass ich nicht mehr mich suche, sondern dass mich wirklich innigst interessiert, was hilft dir? Wie kann ich für dich zum Nutzen sein? Wie kann ich dir helfen, dass du dich in deinem Leben entfalten kannst, dass du dich wohlfühlst? Das sind Fragen, die kommen uns oft gar nicht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist die erste Frucht, lang vor allen Geistesgaben kommt die Geistesfrucht. Ist sogar so biblisch, die Geistesgaben ohne die Frucht der Liebe sind schwierig. Deshalb schreibt Paulus 1. Korinther 13. Da wird das zusammengefasst. Und wir hören das. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, wenn ich das Evangelium in mitreißender Weise verkündige und hätte der Liebe nicht, diese Agape wäre nicht dabei. Ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte, wüsste alle Geheimnisse, hätte alle Erkenntnis, hätte allen Glauben, sodass sogar Berge ins Meer gingen. Ich könnte sie versetzen und hätte der Liebe nicht, es wäre nichts. Selbst wenn ich vom Äußeren her mich ganz aufgäbe, alle meine Habe den Armen, meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, diese Agape. Bekenntnis, Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Zerstört, trennt, teilt die Gemeinde. Darum ist Jesus hier am entscheidenden Punkt. Die Frage nach der Liebe ist die entscheidende Frage an die christliche Gemeinde, an jeden von uns. Und zwar diese Liebe, die mich verändert, die mich Jesus gleich macht. Wir könnten statt Agape auch immer sagen, die Jesusart. An ihm können wir sehen, was diese Liebe ist und wie sie ist. Die ist nicht irgendwie streichelt und kehrt alles unter den Teppich. Er kann zu seinen Jüngern mal sagen, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch noch ertragen? Das kommt aus dieser Agape, dass er sie ganz direkt anspricht. Die ist klar, diese Agape. Hier nun, nachdem er den Petrus gefragt hat, diese Grundfrage nach der Liebe, dreimal weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wer diese Liebe, wer dort anfängt zu wachsen, der ist ins geeignet. Jetzt kommt der Auftrag. Zunächst einmal, auch das ist vom Wortgebrauch her sehr beachtlich, weide meine Lämmer. Lämmer sind die kleinsten Schafe, die viel Hilfe bedürfen, die sich noch verlaufen, die gefährdet sind. Die neu sind im Glauben. Er, der selber jetzt gerade wieder die ersten Schritte tut, er wird an die gewiesen, die auch noch unsicher sind. Welche Barmherzigkeit Jesu. Er ist noch lang nicht der große Apostel Petrus. Das kommt später. Diese beiden Begriffe, wichtig, meine Lämmer. Meine ist Jesu Gemeinde. Er hat die Hand drauf. Und weiden heißt eigentlich umschützen, versorgen, Wachstumsmöglichkeit geben. Das ist diese Liebe, diese Agape. Auch und gerade dort, wo es viel kostet. Wo es viel kostet. Dem anderen Wachstum und Lebensmöglichkeit geben, ihn umschützen und versorgen, ihm Wegeleit geben. Ich habe schon mal hier erzählt, aber das war für mich eine der einschneidendsten Erlebnisse überhaupt. Damals, wir waren unterwegs, spät in der Nacht noch, wegen den Terroristen auch, in ein Dschungeldorf. Große Versammlung mit Vorführung des Jesusfilmes. Und als wir da mittendrin waren auf dem Weg, da kommt einer und redet mit dem Singh. Und er wird dann ziemlich ernst und ich habe ihm das angesehen und habe ihn dann gefragt, was ist. Dann hat er gesagt, ja dort in Podurachu, so hieß das Dorf, da haben sie heute Morgen die Kirche gegen Morgengrauen alles verbrannt, auch das Haus des Gemeindeleiters. Und überall im Dorf hängen die Zettel, wer zu diesem Gott Jesus geht, den werden wir bestrafen. Und jetzt ist er gekommen aus dem Dorf und hat gesagt, kommt lieber nicht, entscheidet ihr. Und da ist mir schon das Zäpfchen nah. Und da war noch einer meiner Söhne, war da dabei, noch zwei seiner Gruppe. Wir waren also eine kleine Gruppe. Und ich habe mir so überlegt und sagte zum Sing, ja, was machen wir? Und er sagt, wir gehen. Wir gehen. Was denkst du, was die Leute dem Dorf denken, was wir für ein Beispiel geben, wenn wir jetzt zurückgehen würden. Und wir, das sagt, ist mir dieser Vers in den Sinn gekommen aus Johannes 10. Der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und das war für mich so eine ungeheure Befreiung. Ich habe gesagt, jawohl, wir gehen. Das war ein gesegneter, äußerst gesegneter Tag, wo wir dort in dem Dorf die Nacht und den Tag, den wir im Dorf verbracht haben, da kostet es etwas, kostet es Überwindung. Unsere Brüder und Schwestern in Indien, die stehen immer und immer wieder vor dieser Frage, gebe ich mich auf? Gebe ich mich auf, um andere zu weiden, zu umschützen, zu sorgen? Wir waren ein zweites Mal nur Singh und ich unterwegs und dann plötzlich standen die Soldaten auf der Straße, haben uns angehalten, haben gesagt, es finden gerade oben im Dschungel die Kämpfe statt, wir können sie nicht weitergehen lassen. Das ist nicht möglich. Wir hatten einen Taufgottesdienst geplant, oben in Silero. Und Singh hat dann gesagt, sie können uns ja nicht verbieten, weiterzufahren. Ja, hat er gesagt, das kann ich nicht, aber sie fahren auf völlig eigene Verantwortung. Ich kann ihnen nichts mehr garantieren. Ich habe mich da gar nicht eingemischt, ich habe zugehört und dann sind wir weitergefahren und dann dreht er sich zu mir her und sagt ganz selbstverständlich, selbst wenn das mit den Terroristen wäre, was wäre das für eine ungeheuer gute Möglichkeit, denen Jesus zu sagen? Der Gedanke ist mir gar nicht gekommen zunächst. Weide. Weide meine Schafe. Das ist jetzt zweimal der Auftrag. Jetzt ist Petrus angesprochen als vollgültiger Hirte. Ist das für ein Wunder? Dieser Begriff Hirte ist eigentlich in der Bibel im Alten Testament reserviert für Gott. Das ist ein Gottesbegriff. Hirte. Das können wir auswendig, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und jetzt kommt sein ganzes Hirtenamt bis hin zur Ewigkeit. Und Jesus nimmt das auf in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt kriegt der Petrus, kriegen wir den Auftrag, Hirte zu sein, Weide. Das ist dieses Wegschauen von sich selber. Dieses Weggeben. Ich gebe meine Kraft her, ich gebe meine Zeit her. Ich gebe meine Vorteile her, ich gebe meine Gaben her, ich gebe mein Geld her, um anderen wirklich Wegleiter auf dem Weg des Glaubens zur Ewigkeit zu werden. Die Hirte. Wir haben noch einen Schäfer in Dettingen, den ich öfters mit seiner Herde sehe, sein großer Stall ist da oben neben dem Friedhof. Und wir unterhalten uns manchmal, aber da heißt es dann immer, es bringt nicht mehr so viel. Es bringt nicht mehr so viel. Das heißt, das Fleisch ist nicht so gut verkäuflich, die Wolle und so. Ein Schäfer, ein Hirte, der muss schauen, dass was rauskommt. Der geistliche Hirte, der schaut nicht auf den Ertrag. Weiden, das heißt, einen Menschen dort in besonderer Weise zu begleiten, wo er besonders gefährdet ist auch. Dieses Gleichnis macht mir manchmal Mühe. Das ist Matthäus 18, wo Jesus sagt, das sind 100 Schafe. Und eines fehlt, als der Hirte nachzählt. Was macht er jetzt? Er sagt nicht, ja, 1% Schwund, das ist natürlich zu verkraften. Nein, der lässt die 99 Schafe und sucht dieses eine, bis er es findet. Und dann steht sogar noch dabei, Er freut sich mehr über dieses eine gefundene, verlorene Schaf, wie über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Da wird diese ganz besondere Agape deutlich. Die Liebe zu den Verlorenen, zu den Menschen, die verloren gehen, das fehlt uns fast. Es fehlt uns fast. Matthäus 9, als Jesus das Volk sah, da jammerte es ihn. Das ging ihm bis in die Eingeweide. Das hat ihn körperlich krank gemacht. So viele Menschen, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es tut uns noch weh, vielleicht im engsten Umkreis. Eltern leiden manchmal oder sicher oft sehr, christliche Eltern, wenn ihre Kinder nicht ihren Weg mitgehen, zu einem ganz anderen Weg gehen als den Weg des Glaubens. Oder eine Frau für ihren Mann oder der Mann für seine Frau oder Kinder. Da bewegt uns das, wenn ich sehe, wie meine Eltern, sie sind zwar einigermaßen christlich, aber sie sind nicht bewusste Christen. Da treibt uns das auch öfters in die Fürbitte, ins Gebet, ins Ringen. Aber treibt es uns auch gegenüber anderen Menschen, die wir sehen. Ohne diese, es gibt ein Buch, ich weiß gar nicht von wem das ist, ich glaube von Graham, glühende Retterliebe. Von? Ja. Ohne diese glühende Retterliebe, ohne diese Traurigkeit der Agape, wenn ich Menschen sehe, die am Heil vorbeigehen, kann ich eigentlich nicht Hirte sein, kann ich nicht weiden. Weide meine Schafe, such das Verlorene, geh ihm nach. Das ist der Auftrag. Und dann das dritte S, dieser Auftrag springt in die engste Nachfolge. Jesus sagt zum Petrus, das wird kein leichter Weg. Als du jünger warst, da hast du dich selber gegürtet. Eigentlich gürten, das ist ja nicht so, den Gürtel enger schnallen oder so, sondern gürten heißt, den Mantel hochnehmen und zusammenbinden und jetzt anfangen zu schaffen. So ist es im Orient. Das heißt, du hast dir deinen Dienst gesucht. Und du gingst, wohin du wolltest. Ich denke, das ist oft eine Wurzel unserer christlichen Erfolgslosigkeit. Ich sage es einmal so, wir sind doch sehr aktiv. Aber wir suchen uns unseren Dienst, wo wir das gerne tun und gehen unsere zugegebenermaßen christlichen Wege. Wir planen und machen das alles und dann kommen wir und sagen so, Herr, jetzt segne du. Was bleibt ihm anders übrig, wenn wir nicht sauer werden sollen, als dass er dann segnet? Muss anders herumgehen. Dass wir fragen, Herr, ich strecke die Hände aus. Du wirst deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du zunächst gar nicht hin willst. Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Wo geht der Weg lang? Wo brauchst du mich? Wo willst du mich? Wir sind zunächst in all dem, wie wir für Jesus brauchbar sind, solche, die die Hände ausstrecken. Und fragen, wir brauchen dich, Herr. Bis hin zu dem, wo du nicht hin willst, da sagte er, um ihm anzuzeigen, welchen Tod er sterben würde, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Bis zur Aufgabe des Lebens. Diese Agape, die sich selber aufgibt. Wir haben in Indien unsere Hauptgemeinden, das sind circa 30 Hauptgemeinden, 15, die Hälfte von ihnen, dort stehen Märtyrerkirchen. Das heißt, dort hat der erste Evangelist oder Pastor, der dort Dienst getan hat, für Jesus sein Leben gelassen. Ist umgebracht worden. Daraus ist das gewachsen, sind Gemeinden gewachsen. Wie geht Jesus mit Versagern, mit Sündern um? Er deckt das auf. Und zeigt die Wurzel. Die Wurzel der Sünde ist die Selbstliebe. Er weckt in uns. Petrus wurde traurig, heißt da. Petrus wurde sehnend, heißt eigentlich dieses Wort. Er weckt die Sehnsucht, Herr Jesus, dass es in meinem Leben sich verändert. Ich gebe mich nicht zufrieden. Ich wähle nicht diesen Weg, dass ich sage, so bin ich halt. Ich wähle auch nicht diesen Weg, dass ich sage, es ist ja im Grunde egal, ich bin ja ein Geretteter. Ich wähle auch nicht diesen Weg, dass ich vor anderen spiele und sage, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Sondern ich gehe diesen Weg, dass ich sage, Herr Jesus, ich komme zu dir und habe diese sehnende Bitte und öffne mich für dich, dass du in meinem Leben verändern kannst, dass dein Geist in meinem Leben immer mehr an Frucht bringt, dass die Agape, diese hergebende Bewegung in meinem Leben deutlicher und deutlicher wird. So geht Jesus mit Sündern um. Und dann ruft er sie bewusst in seinen Dienst, in seine Nachfolge. Folge mir nach. Das ist die dritte Berufung, die der Petrus erfährt. Folge mir nach. Das heißt ganz wörtlich, hinter mir her. Nicht voraus. Vorher wollte er voraus. Wenn dich alle verlassen und dann nimmt das Schwert und will Jesus eine Gasse schlagen durch die Soldaten, die da kommen. Und dann sagt der Meister, jetzt schnell hinter mir her, so können wir noch abhauen. Da wollte er voraus. Jetzt geht er bewusst hinterher. Amen. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. Du lässt uns nicht los. Dir ist das unüberbietbar wichtig, dass wir aus unserer Selbstliebe hinein verwandelt werden in die Liebe, die von dir kommt, die du bist. Dass in dieser Welt mit ihrer Unart deine Heilsart gelebt wird. Darum bitten wir, dass das an uns geschieht und durch uns, dass Menschen erkennen, dass wir deine Kinder sind, dass sie Sehnsucht bekommen, selber in diese Bewegung hineinzukommen. Dazu segne diese Abende zur Abendbibelschule. Amen. Einige Worte noch. Ich bin gebeten worden zu Indien. Ich erzähle euch einfach. Wir kamen in ein Dorf, der sogenannten Dalits. Dalits, das sind die Unberührbaren, die Menschen, die eigentlich an der untersten Ende überhaupt der indischen Gesellschaft stehen. Die meisten von ihnen leben direkt noch als Sklaven, als Schuldsklaven ihrer Herren. Wir gingen durch dieses Dorf und da sehe ich an einer Ecke eine einfache Pritsche und da liegt ein Mann drauf, ein älterer Mann, völlig nackt, in der Sonne. Und ich frage dann, was ist jetzt? Und die Leute sagen mir, ja, er ist krank, ihm ist nicht mehr zu helfen. Wir haben ihn hinausgelegt zum Sterben. Das hat mich unwahrscheinlich bewegt. Wir haben ihn eben hinausgelegt zum Sterben. Und jetzt schaut niemand mehr nach ihm. Man hat ihm drei kleine Schüsseln hingestellt, eine mit Wasser, eine mit ein wenig Reis und das andere mit ein bisschen Öl, damit er sich manchmal erfrischen kann. Er kann aber selber gar nicht mehr trinken oder essen. Wie geht man mit Menschen um? Das wäre ja bei uns zunächst undenkbar. Das hat mich ins Innerste getroffen und wir haben dann mit diesen Leuten geredet, dort eine Versammlung gehalten. Das war einer der Schwerpunkte in diesem Jahr, Begegnungen mit Dalits. Ich kann nur sagen, es gibt unvorstellbare Not. Unvorstellbare Not. Ich bin an diesem sterbenden Mann noch einmal ganz persönlich aufgegangen, wo die Wurzel liegt, dass da nichts da ist, wo Menschen, im Hinduismus ist nichts da, wo Menschen eingeladen werden, Barmherzigkeit aneinander zu üben. Gar nichts. Sondern das Kastenwesen ist nichts anderes wie die ausgeprägteste Form des Egoismus. Ich bin mir selbst wichtig. Das Zweite, was ich gesehen habe, immer wieder, wie wichtig die Hilfe ist, wie wichtig. Dass Menschen das zunächst einmal, die nehmen das Evangelium, nehmen sie zunächst nicht in der Verkündigung wahr, sondern in dem, dass da Leute kommen, die völlig anders sind, als sie sonst gewohnt sind. Völlig anders. Und Dalit, den sieht man schon von Weitem eigentlich an, dass er ein Kastenloser ist. Der läuft schon immer mit gesenktem Blick. Der weiß, er ist ein Ausgestoßener. Das drückt sich in seiner ganzen Haltung aus und niemand beachtet ihn. Und jetzt kommen da Leute, Menschen. Und die fragen, wie können wir euch helfen? Was können wir tun? Im Laufe des vergangenen Jahres ist einmal eine Überweisung bei mir eingegangen, die war wohl von der letzten Abendbibelschule ausgelöst, da stand drauf, jetzt weiß ich nicht mehr, Herr Dr. Grimmer, kaufen Sie 100 Ziegen oder so, aber ich glaube so 100 Ziegen. Und da war dann der Betrag eingesetzt. Ich war zunächst völlig überrascht, als ich den Bankauszug sah und habe gedacht, der Pfarrgarten ist doch so klein. Was soll ich mit 100 Ziegen, bis hier dann die Erleuchtung kam? Wir haben dieses Mal viele 100 Ziegen und Lämmer wieder den Leuten gegeben, weil das für sie Lebensgrundlage ist. Das ist eines der Programme, wie wir ihnen helfen. So eine Ziege kostet so rund 10 bis 12 bis 15 Euro. Aber da kann man entscheidend helfen. Wir haben dann diese Rikschas weitergegeben, diese Fahrradtransporter. Ganz einfache Hilfsmittel. Und an dem verändert sich das äußere Leben der Leute ganz grundsätzlich. Und dann fangen sie an zu fragen, was treibt euch? Warum tut ihr so etwas? Was steckt da dahinter? Das ist der Türöffner für das Evangelium. Und ich kann es euch nur immer wieder so sagen, ich kann nur staunen drüber. Wir haben ja im Jahr ungefähr 700.000 Euro der Etat, was wir als Mission nach Indien geben und wo wir es weitergeben. Ein Euro, einer, ist zurzeit fast 60 Rupien wert. Und mit 100 bis 120 Rupien kann ein Mensch in Indien einigermaßen leben. 2 Euro. Muss ich ja mal vorstellen, wie unser Geld da multipliziert wird. Wie wichtig diese Hilfe ist und wie es Menschen hinführt zu dem Helfer Jesus und sie anfangen zu fragen. Und das Dritte ist, ich kann nur immer wieder staunen, wie viel Bewegung, wie viel Frucht herauskommt. Wie viel Frucht. Was Jesus da macht. Bei uns sind Auch in Dettingen gibt's einen natürlichen Schwund. Als ich begonnen habe als Pfarrer in Dettingen vor 15 Jahren, waren es 3.100 knapp Gemeindeglieder. Jetzt sind es 2.970. Scheine Entwicklung schon vom Äußeren her, bei uns ganz gewiss auch immer wieder von bewussten Austritten aus der Kirche, wo Leute die Kirche für belanglos halten. In den Großstädten wie Hamburg und Frankfurt überlegt man sehr intensiv in den Kirchengemeinderäten, was man mit den Kirchen macht, die man nicht mehr braucht, wie man die umwidmet, was man da, wie man es verkauft und so. Und wir stehen ständig vor der Frage, wir erweitern. Es reicht nicht mehr, wir müssen bauen. Wir haben jetzt ungefähr in Indien 600 Gemeinden. Gemeinden bezeichnen sich als Gemeinde, wenn sie eine feste Kirche haben. Und zwar eine Kirche, die einigermaßen solide gebaut ist. Das andere, das sind die Gemeinschaften, sagen sie. Das ist ein anderes Wort noch. Das sind solche, die treffen sich in Provisorien. Da haben wir ungefähr 300. Die haben so einfache Lehmkirchen, wenn jetzt dann wieder der Monsun losgeht im April und da regnet es dann zwei Wochen, dann schwimmt die Kirche weg. Dann muss man die nachher wieder bauen. Und dann haben wir noch ungefähr, die Zahl können wir gar nicht genau sagen, das sind einige hundert sogenannte Baumkirchen. Die versammeln sich im freien Himmel unter einem Baum. Und die kommen alle, die sind immer sehr für mich schwierig, die kommen dann viele, gerade bei der Mitarbeiterkonferenz und sagen flehentlich, wir wollen gern eine richtige Gemeinde sein, eine Kirche bauen. Und was jetzt eingesetzt wird, das freut mich sehr, dass wir die Gemeinden selber dann auf ihrer Synode beschlossen haben, in Zukunft erwarten wir nicht mehr das Geld aus Deutschland, sondern wir stellen sowohl den Baugrund wie die Mauern, das Material. Wir bitten darum, dass man das Dach bezahlt. Das Dach ist das Teuerste. Eine solide Konstruktion bei den Winden und bei dem Regen, wo wirklich die Gemeinde dann im Trockenen sitzt. Und das haben wir übernommen und gesagt, gut, das ist klasse. Wenn die Mauern stehen, Grund und Boden da ist, wir setzen das Dach drauf. Und so wächst die Gemeinde in einer unwahrscheinlichen Weise. Ich kann nur Gott loben und danken dafür, wie das ist. Wir haben jetzt eine schwierige Phase, das sage ich jetzt zur Fürbitte, für ganz Indien. Die regierende Hindu-Partei, die BJP, die regiert gerade in einem Bündnis mit 26 anderen Parteien. Und die haben sich sehr stark gemacht, diese Hindu-Partei, und haben jetzt gemerkt, sie finden viel Zustimmung und haben schnell Neuwahlen ausgerufen. Den ganzen März über, glaube ich, oder April, also März, April sind Wahlen in ganz Indien. Wenn die BJP wirklich wieder stärkste Kraft wird und gewinnt, werden sie sehr entschlossen den Kurs fortsetzen, den sie eingeschlagen haben, dass sie nämlich alle anderen Religionen wirklich strikt verfolgen. Wir können nur bitten, dass der Herr es recht macht. Wenn es so sein soll, dass er den Brüdern und Schwestern die Kraft gibt, standzuhalten in der Verfolgung, oder er gibt noch einmal offene Türen, dass wir in ganz neuer Weise zupacken können. Das ist für uns ein Gebetsanliegen gerade, ganz politisches. Herr, machst du so, dass wir erkennen diesen Weg, was du mit deiner Gemeinde in Indien vorhast.